Wir befinden uns in der Predigtreihe Expedition zur Freiheit, beschäftigen uns passend zur Reformation mit den Kernaussagen Martin Luthers, was sie mit unserem Leben zu tun haben, und im Zentrum stehen theologische Begriffe. Gnade, Glaube, Christus, die Schrift. Und Luther hat vor jedem dieser Begriffe ein Allein gesetzt, also sola gratia, allein die Gnade. Oder sola fide, allein der Glaube, solus Christus, allein Jesus, sola scriptura, das heutige Thema, allein die Schrift, die Bibel. Gnade, Glaube, Christus, mit diesen drei Zentralbegriffen haben wir uns in den letzten Wochen beschäftigt, in Predigten und in diesem wunderbaren Buch Expedition zur Freiheit. Besorgt es euch, wenn ihr nicht schon davon angepackt seid und angefixt seid und es lest. Heute nun sola scriptura, dem Lieblingsbuch unserer Schauspieler. Tatsächlich, dein Lieblingsbuch? Liest du in der Bibel? Mal oder regelmäßig? Weißt du, wo deine Bibel überhaupt zu Hause zu finden ist? Oder müsstest du dich erst auf die Suche begeben? Sola scriptura, allein die Bibel. Tatsächlich? Diese vier Sola von Luther klingen ja ziemlich einprägsam. Und wenn man darüber nachdenkt, ist das, finde ich, ziemlich verwirrend. Denn vier alleins kann ja gar nicht allein bedeuten. Allein ist allein und nicht vier alleins sind allein. Dann wären sie ja zu viert. Daher die Frage, wie verhalten sich denn diese vier Sola, diese vier alleins miteinander? Ich möchte es kurz mal darstellen an dem Sola Gratia, allein die Gnade, allein aus Gnade. Ja, gerecht sein vor Gott, allein aus Gnade. Wir können seine Liebe nicht verdienen, wir können sie nur geschenkt bekommen. Aber warum stellt dann Luther daneben noch das Sola Fide, allein aus Glauben? Bekommen wir Gottes Gnade nicht einfach so geschenkt? Anscheinend müssen wir irgendwie darauf reagieren, dieses Geschenk annehmen und Ja sagen. Und schwupps, ist da ja dann doch ein bisschen unser Zutun. Dann ist es ja doch nicht nur ein Geschenk, sondern auch wir müssen wieder was machen. Was denn nun? Die Gnade oder doch auch noch der Glaube? Viele haben dieses Problem gar nicht erkannt, geschweige denn gelöst. Aber wir haben eine Lösung gefunden in den letzten Wochen. Die werde ich jetzt nicht präsentieren, sondern euch Mut machen. Hört die Predigten im Internet nach der letzten drei Wochen. Lest das Buch und ihr werdet erkennen, wie diese Spannung aufzulösen ist. Ich möchte mich heute mit diesem Sola Scriptura mehr beschäftigen. Und auch das Sola Scriptura, allein die Schrift, steht nicht allein, sondern sie ist verbunden mit Solus Christus, allein Jesus Christus. Diese beiden hängen zusammen. Jesus Christus ist für Luther und auch für uns Christen, das zeigt ja schon der Name, wir sind Christen, nicht Gottesanhänger oder Bibelanhänger, sondern wir sind Christen, dass Jesus Christus der zentrale Glaubensinhalt, der Mittelpunkt unseres Glaubens ist. Und im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt es ja, ich glaube an Gott und dann später, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Wer diesem Satz zustimmt, ist Christ. Wer diesem Satz nicht zustimmt, ist kein Christ. Jesus ist Gottes Sohn. In Jesus hat Gott Gestalt angenommen, ist uns nahe gekommen. In ihm erleben wir das Wesen Gottes. Jesus zeigt, wer und wie Gott ist. Und dieser Jesus wird eben in der Bibel bezeugt. In der Bibel lesen wir von ihm und seinem Leben, von seiner Botschaft, von dem, was er für uns getan hat. In der Bibel können wir sogar Jesus begegnen. Dies mag jetzt für den Großteil von uns eine banale Erkenntnis sein und sich fragen, was macht der junge Mann mit 7 Jahren Theologiestudium, wenn er diese Erkenntnis hat? Halt! Martin Luther musste um diese Erkenntnis ringen, vor 500 Jahren. Und auch heute muss um diese Erkenntnis, dass allein in der Bibel Jesus Christus bezeugt wird, gerungen werden. Zur Zeit Luthers und bis heute wurde dieses Sola Scriptura von 2 Extrempositionen bekämpft. Von 2 Extrempositionen wurde dem widersprochen. Und diese beiden Extrempositionen sind nicht extrem eigentlich, sondern sie sind ziemlich Mainstream. nämlich auf der einen Seite die katholische Kirche. Die katholische Kirche hat zur Zeit Martin Luthers gesagt und hat es im Zweiten Vatikanischen Konzil, also 1962 bis 65, nochmal bestätigt, dass es neben der Bibel andere wahre, heilige und gültige Aussagen gibt, nämlich die Worte der Kirchenväter oder Verlautbarungen des Papstes. Nicht allein die Bibel, sondern was der Papst, was die Kirchenväter und was die Bibel sagt, ist genauso heilig. Und auf der anderen Seite ist die Extremposition damals verkündeten sogenannte schwärmerische christliche Glaubensrichtung, dass der Heilige Geist direkt mit ihnen spricht. Sie brauchen nicht die Bibel, sondern Gott spricht direkt, aktuell, und das ist auch gültig. Und auch heute gibt es noch charismatische Strömungen, denen sogenannte Prophetien wichtiger und wahrer erscheinen als die Bibel. Und eben diesen beiden Extrempositionen hält Luther dagegen und sagt, das Fundament der christlichen Verkündigung ist die Bibel. Sonst nichts, die Bibel. Und natürlich erkennt Luther an, dass Gott auch heute noch spricht. Natürlich kann Gott auch durch Prophetien sprechen. Natürlich kann Gott dem Papst in seiner Weisheit auch was Wahres und Richtiges sagen, mitteilen, auferlegen, natürlich. Aber diese Aussagen müssen geprüft werden. Und Luther macht deutlich, was ist der Prüfstein und sagt, das ist die Bibel. Jede noch so heilige Aussage muss geprüft werden anhand der Bibel. Und wenn sie nicht dem biblischen Zeugnis, dem Zentrum der Bibel entspricht, dann ist sie nicht von Gott. Dann ist sie nicht von Gott. Dann hat sie der Überprüfung an der Bibel nicht standgehalten. Und das meint Luther mit sola scriptura, allein die Bibel. In Glaubensfragen gibt es keine andere Autorität als die Bibel. Die Bibel ist die Instanz, an der wir Aussagen über Gott zu prüfen haben. Deshalb ist es für Luther auch so wichtig, dass wir die Bibel lesen, dass wir die Bibel kennen und dass wir die Bibel verstehen. Und deshalb hat er auch das Alte und das Neue Testament ins Deutsche übersetzt, weil er deutlich machen wollte, ihr seid mündig, wir sind mündig, lies selbst in der Bibel, damit du überprüfen kannst, was der Papst sagt, was dein Pfarrer sagt, was irgendwelche Propheten sagen, ob es wirklich biblisch, göttlich, heilig ist. Wird der wahre Jesus verkündet? Und ich habe einen Cartoon mitgebracht. Ich weiß nicht, ob der Cartoon so schlecht ist, weil vorhin hat keiner gelacht, oder ob ihr ihn nicht versteht. Aber ihr seid so clever und smart, wenn ich in eure Gesichter sehe. Von daher verglaube ich, ihr versteht diesen Cartoon, warum es wichtig ist, die Bibel zu kennen. Links sitzt eine Frau und sie macht Kreuzworträtsel und sagt, im Kreuzworträtsel, Mose brachte uns die 10, G-E-B, dann eine Leerstelle und dann T-E. Was kommt denn da rein? Gebte. Aber Ursel, sagt der Mann, der alte Besserwisser, du kennst doch wohl die Bibel. Ihr ist es ein bisschen peinlich und sie antwortet, ja klar, ich weiß. Zweite Folie. Und hat die Lösung und schreibt Gebete rein. Die 10 Gebete des Mose. Wenn du jetzt fragst, was ist denn daran falsch, dann mein Tipp, lies mal in der Bibel. Gleichzeitig vermag die Bibel etwas Wunderbares und deshalb ist es nicht nur wichtig, sie zu kennen, intellektuell, sondern auch immer wieder in ihr zu lesen, denn sie ist Heilige Schrift, Wort Gottes. Im Theaterstück klang es an, die Autoren der Bibel sind Gott begegnet. Sie haben Erkenntnisse von Gott gewonnen, sie wurden durch Gott berührt, verändert und haben das, was sie in der Erfahrung mit Gott erlebt haben, aufgeschrieben. In ihrem Stil, ja, in ihrer kulturellen Prägung, ja, und in ihrer Vorstellungswelt. Die Form ist menschlich in der Bibel. Gott hat sie nicht diktiert. Aber dennoch spricht Gott in ihr. Der Inhalt der Bibel ist von Gott und der Wahrheit geprägt. So wie ihr es so schön gesagt habt, nimm nicht die Bibel wörtlich, aber nimm sie auf alle Fälle beim Wort. Die biblischen Autoren haben echte und haben wahre und tiefe Erfahrungen mit Gott zu Papier gebracht. Sie sind Zeugen Gottes. Und in diesem Verständnis zeigt sich, dass die Bibel wahr ist. Und die Wahrheit der Bibel zeigt sich auch darin, dass wenn wir in ihr lesen, sie für uns wahr wird, für unser Leben, wir Erkenntnisse gewinnen und sagen, da bewahrheitet sich etwas für mein Leben. Denn immer wieder erleben Menschen, dass Gott in der Bibel direkt zu ihm spricht. Es gibt Menschen, die lesen in der Bibel und dann bekommen sie ein erlösendes Wort, was sie endlich aus ihren Zwängen, aus ihren Ängsten und Sorgen befreit. Es gibt Menschen, die lesen darin und finden ein sinnstiftendes Wort, das ihnen in all ihrem Trubel des Lebens Halt gibt. Die Bibel hilft uns, Gottes Spuren in unserem Leben zu entdecken. Und ich erinnere mich an eine Geschichte, die ich schon lange kenne aus der Bibel in Matthäus 18. Sie heißt von der Vergebung. Es ist diese Geschichte, ein Mann hat Schulden, relativ geringe, und geht zu seinem Schuldner und sagt, ich kann sie dir nicht zurückbezahlen. Und der Schuldner sagt, ich vergebe dir, du musst nicht zurückzahlen. Lebe frei und aufrecht weiter. Und dieser mit den geringen Schulden hatte aber auch jemand anderem Geld geliehen, eine sehr große Summe. Und als dieser mit der großen Summe zu ihm kommt und sagt, ich kann leider meine Schuld bei dir nicht begleichen, handelt er nicht so, was er selbst gerade widerfahren hat, und ist großzügig und sagt, ich erlasse dir deine Schulden, sondern beharrt darauf, dass dieser Mann die Schulden bezahlt. Und weil er es nicht kann, lässt er ihn ins Gefängnis werfen, setzt ihn den Folterknechten aus. Und dann wird Jesus gefragt, wie oft soll ich vergeben? Und Jesus sagt, du sollst nicht 7-mal vergeben, wie es damals im Judentum üblich war, sondern du sollst 70 7-mal vergeben. Unendlich oft, immer wieder, Tag für Tag, neu und neu. Und ich habe diese Geschichte gelesen in einer Zeit, als ich Groll hatte gegenüber einem Menschen, ganz tiefen Groll. Und natürlich weiß ich, dass Vergeben gut ist. Aber in der Geschichte hat Gott mich gepackt und hat gesagt, da geht's um dich. Was machst du denn mit deinem Groll? Lies nicht weiter, lies die Geschichte nochmal. Und für mich hat sich diese Geschichte ganz neu aufgeschlossen. Und ich habe gemerkt, nicht ich nehme den anderen gefangen, sondern ich bin von meinem Groll selbst gefangen. Und wenn ich vergebe, entlasse ich nicht den anderen allein in die Freiheit, sondern ich entlasse mich. Ich muss nichts mehr nachtragen, weil nachtragen kann ganz schön schwer sein. Ich habe innerlich vergeben und habe gedacht, ich schaffe das nicht. Und Gott hat gesagt, doch, das ist mein Wort. Ich nagel dich drauf fest, vergib. Vergib in deinem Herzen dieser Person und es wird dich frei machen. Und es hat mich so beschäftigt, dass ich es probiert habe, auch im Gebet, und gesagt habe, Gott, wenn das wahre Worte sind, dann musst du mir dabei helfen, weil es ist nicht eine Kopfentscheidung, es ist eine Herzens-, eine Seelenentscheidung. Und es hat bei mir geklappt. Da wurden diese Worte, diese alten Worte, diese Geschichte von Jesus nicht zu irgendeiner Geschichte, sondern zur Wahrheit für mich. Und das erleben Menschen immer wieder. Wir haben es so schön mit Daniel gesungen, wenn ich mich in dir verliere oder in mir verliere, dann suchst du mich, Gott. Wenn ich mich nur noch um mich drehe, dann ist es gut, mal in der Bibel zu lesen und mich von der Bibel als Gegenüber aufrütteln zu lassen. Denn die Bibel kann Glauben wecken an das Gute, an mich selbst und vor allem an Gott selbst. Und deshalb ist die Bibel auch ein Beziehungsbuch. Deshalb sollten wir nicht die Bibel nur lesen, wie wir normale Bücher lesen, sondern wir sollten in Beziehung mit ihr treten. Denn dann wird sie lebensverändernde und befreiende Botschaft. Und das ist auch der Grund, warum die Bibel Gute Nachricht, Evangelium genannt wird. Weil da nicht nur Geschichten drin sind, sondern die gute Nachricht für dein Leben. Im Psalm 1 heißt es, wer seine Freude an der Bibel hat, der ist, Zitat, wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Wenn wir Jesus Christus erleben wollen, wenn wir ihm näher kommen wollen, ihn besser verstehen wollen, dann kommen wir nicht an der Bibel vorbei. Wir können als Christen nicht sagen, ich gehe in den Gottesdienst, ich bete regelmäßig, ich unterhalte mich, aber die Bibel brauche ich nicht. Das wird nicht passieren. Wenn wir tief in Jesus und seinem Wort, bezeugt durch die Bibel, verwurzelt sind, können wir den Stürmen des Lebens standhalten. Und davon bin ich überzeugt. Dann bekommen wir das Leben in Fülle, dann wird unser Leben gelingen, denn dann wird Gott uns immer wieder neu begegnen, verändern, aufrütteln, uns zurechtweisen, uns unterstützen, uns nah sein. Und in der Vorbereitung dieser Predigt habe ich ein Brief von Paulus gelesen, den meine Ex-Kollegin Anke Wiedekind vor 4 Jahren entdeckt hat. Sie hat ihn in der Predigt vorgelesen. Und als ich diesen Brief, diese Worte gelesen habe, habe ich gedacht, 4 Jahre alt und trotzdem so aktuell wie damals. Und ich möchte diesen Brief euch auch noch mal vorlesen und achte doch mal beim Hören darauf, wo vielleicht dein Herz anfängt zu beben und du denkst, dieser Satz ist für dich. Paulus schreibt, liebe Niederhöchstädterinnen und Niederhöchstädter, ich grüße euch herzlich und danke Gott jeden Tag für euch und eure Arbeit. Ich freue mich darüber, wie ihr euren Glauben lebt, mit welchem Eifer und Kreativität ihr Mission betreibt und den Menschen erzählt, wie sie das Geheimnis des Glaubens ergreifen können. Ich weiß, wie schwer das ist, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Nun aber bete ich auch zu Gott, dass der Glaube in euch nicht nur entstehe, sondern auch wachse und reife. Und dazu braucht ihr die Bibel. Ich hätte alles dafür gegeben, wenn ich damals Bibeln gehabt hätte. Es hätte meine Mission so viel vereinfacht. Ich will euch auch sagen, warum die Bibel so wichtig ist. Ohne die Bibel werdet ihr Gott nicht kennenlernen. Es ist, als wolltet ihr einen anderen Menschen kennenlernen, aber interessiert euch nicht für seine Geschichte und für sein Wesen. Ja, die Bibel ist alt, wirkt manchmal von vorgestern. Aber wenn ihr euch in sie hineindenkt und hineinlest, werdet ihr in der Erkenntnis Gottes wachsen. Ihr seht das Zeugnis von Menschen über tausende von Jahren und begreift mehr und mehr die Zusammenhänge. Ihr begreift, dass es Sinn macht, was ihr da glaubt. Und ihr bekommt mehr und mehr ein Gefühl für den Willen Gottes. Und ihr bekommt nicht nur Kopfwissen, sondern vor allem auch Lebenswissen der Mütter und Väter im Glauben. Wenn ihr in der Bibel lest, so macht das unabhängig von anderen. Dass die Freiheit, die aus dem Glauben kommt, auch eine lebensmäßige Freiheit wird, dass ihr selbst ohne einen Priester in der Bibel lesen dürft, dafür hat euer Gründer Martin Luther unendlich viel ausgehalten. Er erkannte, es ist der einzige Weg zu einem mündigen Christentum. Ihr werdet nicht sonderlich wachsen im Glauben oder immer abhängig von anderen Leuten bleiben, wenn ihr nicht lernt, selbst die Bibel aufzuschlagen und in qualifizierter Weise damit umzugehen. Die Bibel wird auch euer Gebetsleben intensivieren. Denn kaum etwas bereichert euer Gebetsleben so sehr wie die konzentrierte Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Weil ihr da plötzlich etwas habt, worauf ihr antworten könnt. Da ist plötzlich ein Impuls von Gott, mit dem ihr euch auseinandersetzen müsst. Ein langweiliges Gebetsleben ist oft eine Folge von wenig Bibellese. Und schließlich, wenn ihr in der Bibel lest, so bereichert das euer Gemeindeleben. Nicht nur ihr habt etwas davon, wenn ihr regelmäßig in der Bibel lest, sondern auch die Gemeinde. Ihr werdet merken, eure Gespräche verändern sich. Ihr redet nicht mehr nur darüber, was gerade in der Gemeinde läuft oder auch nicht, wer mit wem kann oder auch gerade nicht, sondern ihr redet von Gott. Was euch gerade beschäftigt, was ihr mit ihm erlebt habt, weil Gottes Wort reichlich unter euch wohnt. Und wenn ich einen Wunsch für euch hätte, so würde ich euch die Liebe zur Bibel wünschen. Legt sie euch griffbereit hin, lest täglich in ihr, lest sie wie ein Liebesbrief an euch. Vielleicht mit einem Bibelleseplan, der euch führt und leitet. Was mir aber ganz wichtig ist, spielt nicht Gott gegen die Bibel aus, sondern sucht in der Bibel nach Gott. Ihr findet das Wort Gottes in Windeln gewickelt, hat mal jemand gesagt. Ihr wisst, wozu Windeln da sind. Die Bibel ist nicht Gottes Wort in dem Sinne, dass jeder Abschnitt in ihr fehlerlos, irrtumsfrei, unvergänglich und unkritisierbar wäre. Gott hat den Menschen diese Worte nicht diktiert. Aber eins ist gewiss, die Leute haben Erfahrungen mit Gott gemacht damals. Gott hat zu ihnen gesprochen. Und wer diesen Erfahrungen und Worten nachspürt und sich auf sie einlässt, macht selber Erfahrungen mit Gott. In dieser Weise ist die Bibel das Wort Gottes. Wie gesagt, ich hätte viel gegeben, hätte ich die Bibel schon gehabt und nicht nur, weil sie so viele Schriften von mir enthält. Es gibt kein anderes Medium in der Weltgeschichte, für das das auch nur in ähnlicher Weise gilt. Ich grüße euch herzlich, euer Paulus. Ich hätte die Predigt mit drei Worten beginnen können: Lies die Bibel, das ist die Kernaussage. So banal ist es manchmal. Lies die Bibel. Lies diesen Liebesbrief an Gott und es wird dein Leben bereichern. Du wirst das Leben in Fülle bekommen. Und ganz zum Schluss, damit es nicht daran scheitert, dass du nicht in der Bibel liest, weil du keine hast, werde ich eine verschenken. Wer also tatsächlich keine Bibel hat, statistisch geht das gar nicht, weil in Deutschland mehr Bibeln vorhanden sind als Menschen. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem einen von euch, der keine Bibel daheim hat. Dann kriegt er diese Bibel geschenkt. Pack sie aus und lies in ihr. Gibt es jemanden, der sagt, ich brauche eine Bibel? umso schöner. Dann fragt euch, wie oft ihr darin lest. Bibellesen bereichert. Amen.